Heute ist der letzte Teil der aktuellen Predigtreihe. Ich hatte aber erwartet, ihr macht alle oh. Das Wort vom Kreuz. Das Wort über die Selbstverleugnung. Das Wort darüber, dass wir sterben müssen, um leben zu können. Halleluja. Und das möchte ich heute abschließen, aber keine Sorge. Nächste Woche geht wieder eine neue Predigtreihe los. Und die wird nicht weniger herausfordernd sein. Und erbauend natürlich. Halleluja. Danke für dieses Yeah. Okay, lass uns nochmal beten. Oder ich lese erstmal eine Schriftstelle vor aus Galaterbrief und dann nehmen wir die mit ins Gebet. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vater, wir danken dir für diesen verwirrenden Schachtelsatz, der uns herausfordert, der uns an die Substanz bringt, der die extremsten Gegensätze, die es überhaupt im Leben gibt, so nah aneinander bringt. Gekreuzigt und Leben, Tod und Leben. Leben im Fleisch, im Hier und Jetzt, in diesseitigen Raum, aber im Vertrauen auf dich und deshalb in Ewigkeit. Herr, ich bitte dich, dass du uns sortierst, dass du uns hilfst, dass wir das verstehen können und dass wir ausgerichtet werden hin auf die Ewigkeit. Vater, ich bitte dich, dass auch da, wo vielleicht noch Fragen sind über das Wort vom Kreuz und dieses Thema der Selbstverleugnung, das Thema des Sterbens. Vater, ich bitte dich, wenn da noch Fragen sind, bring doch heute die Antworten. Diene uns, Heiliger Geist, indem du uns in alle Wahrheit führst und indem du dich verherrlichst. Indem du nicht nur dich, sondern Jesus verherrlichst. Weil er hat es uns vorgemacht, er ist vorangegangen, es ist sein Werk in uns. Wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Amen. Der Titel der heutigen Predigt, das ist übrigens Predigt Nummer 7. Okay, wenn man die Weihnachtspredigt dazu zählt, Predigt Nummer 8. Zu diesem Thema. Der Titel der Predigt ist das Kreuz. In Christus, im Glauben, im Geist. Das ist eigentlich so wichtig, dass man es auch als erste Botschaft hätte bringen können in dieser Reihe. Aber ich bringe es als letztes, was auch nicht schlimm ist. In Christus, im Glauben, im Geist. Wenn wir diese Botschaft hören, oder besser gesagt lesen von Jesus, wo er sagt, zum Beispiel in Lukas Kapitel 15, eine große Volksmenge ging mit ihm. Kapitel 14. Eine große Volksmenge ging mit ihm. Und er wandte sich um. Und diese große Volksmenge erwartet vielleicht, jetzt möchte ich euch die Kranken heilen, oder was auch immer. Und dann tut er seinen Mund auf und sagt, wenn ihr nicht Vater und Mutter hasst, wenn ihr nicht eure eigenen Kinder hasst, wenn ihr nicht euer eigenes Leben hasst, dann könnt ihr nicht mein Jünger sein. Und wenn ihr nicht euer eigenes Kreuz aufnehmt und mir nachfolgt, ihr könnt nicht mein Jünger sein. Und dann ein paar Verse später sagt er dann, so kann nun niemand, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Er dreht sich um und spricht diese Worte in die Gesichter dieser Volksmenge. Und ich kann mir nur den Schock und einfach den Schock vorstellen, den sie empfunden hatten. In ihrer jüdischen Kultur, wo Familie das Allerwichtigste und das Allergrößte ist. In diesem arabischen Raum, da ist ja diese Familie, wird ja extrem hochgeschrieben. Das ist so, was wir als Familienehre kennen. Das ist bei denen so das unterste Level. Also da ist das viel wichtiger. als wir uns vorstellen können. Das durchzieht alle Stufen des Lebens. Ehre Vater und Mutter. Und die anderen Gebote des Gesetzes, die er sich mit Familie befassen. Und dann sagt er zu ihm, wenn ihr nicht euren Vater und eure Mutter hasst, ihr könnt gar nicht mein Jünger sein. Wenn ihr nicht eure Kinder hasst, ihr könnt nicht mein Jünger sein. Wenn ihr nicht euer eigenes Leben, und das ist nämlich das, worum es geht, das eigene Leben hasst, so könnt ihr nicht mein Jünger sein. Unser altes Leben ist allzu oft verbunden mit unserer Familie. Nicht umsonst sagt Jesus, wer ein Prophet ist, nichts in seiner Vaterstadt. Er kam nach Nazareth und da heißt es nicht, er wollte keine Wunder tun, sondern er konnte keine Wunder tun. Das wäre auch mal eine interessante Stelle für die Calvinisten. Er konnte keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens, weil sie ihn kannten im Fleisch, weil sie sein normales Leben kannten, weil sie haben ihn gesehen als Kind, wie er sich ja an die Windeln gemacht hat. Sie haben ihn gesehen als Junge, als Teenager, ja, als pubertierender Pickel-Teenager. Und sie wussten und sie konnten ihn nicht annehmen, weil sie ihn im Fleisch kannten. Und all diese Dinge haben eine Relevanz für uns. Unser altes Leben ist verbunden mit unserer Familie. Und wenn wir unserem alten Leben sterben, sterben wir auch unserer Rolle in unserer Familie. Nicht um des Sterbens willen, sondern um des neuen Lebens willen. Dann sind wir nämlich nicht mehr in unserer Familie als der Alte von früher, sondern als ein Neuer in echter Liebe, in Reinheit, in Heiligkeit, als Botschafter. Ich sage jetzt nicht, brecht den Kontakt mit euren Familien ab. Das habe ich nicht gesagt. Das sagen Sekten. Ich sage, dass du deiner alten Rolle innerhalb deiner Familie, genauso wie du deinem eigenen Leben stirbst, auch sterben musst. Und so kommst du in Wahrheit, in Liebe und kannst deiner Familie dienen und auch deine Rolle einnehmen, die du einnehmen sollst, sei es als Ehefrau, sei es als Ehemann, sei es als Sohn, als Tochter. Aber das nur nebenbei. Halleluja. So, Jesus, danke, Herr. Jesus konfrontiert sie mit so einer schockierenden Botschaft. Und das hat er übrigens öfters gemacht. Ein anderes Mal hat er sich zu den Juden gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Johannes 6, Vers 66, kann man sich gut merken, 666. Und sie verließen ihn und gingen nicht mehr mit ihm. 666. Das ist wahrscheinlich ein Zufall, ist aber trotzdem cool. Wenn wir den Standard Gottes, der an uns angelegt wird, sehen, haben wir wenige Sekunden Zeit, um uns zu entscheiden. Und ich hoffe, was heißt wenige Sekunden? Wir können uns immer entscheiden. Der Standard Gottes steht uns vor Augen. Wir sehen Jesus als der, der er ist. Und das ist der Standard für unser Leben. Und wir sagen als gute Christen, als Gläubige, als diejenigen, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, ja, wir wollen das auch. So, und diejenigen, die schon eine Weile unterwegs sind, die werden merken, irgendwann wirst du feststellen, ich will das, aber ich kann das nicht. Letzte Woche war hier polnische Schwester und die brauchte auch Gebet. Und ich habe gesagt, weißt du, sie hatte gesagt, ich habe Angst, dass ich wieder versage. Ich habe Angst, dass ich wieder versage. Und habe ich gesagt, weißt du was, liebe Schwester? Mach deine Angst zur Gewissheit. Du wirst versagen. Du wirst versagen. Denn den Standard Gottes an uns angelegt, Matthäus 5, Vers 48, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Wow.
Du wirst versagen. Aber deshalb das Kreuz, deshalb der Tod und deshalb die Auferstehung. Das Kreuz tragen. In Christus, im Glauben, im Geist. Punkt 1. In Christus. Du kannst nicht dir selbst aus dir selbst sterben. Ich kann nicht mir selbst aus mir selbst sterben. Das funktioniert nicht. Wenn ich das versuche und vielleicht mir einbilde, dass mein Selbst jetzt gestorben ist, ist es doch noch am Leben. Weil ich kann mich selbst, ich kann mein inneres Seelenleben nicht aus meinem inneren Seelenleben heraus ans Kreuz bringen. Unmöglich. Lass uns mal Römer Kapitel 7 aufschlagen. Da redet genau das Römer Kapitel 7, manche Theologen sagen, dass das Paulus vor seiner Bekehrung ist, das ist Unsinn. Das ist Paulus im Fleisch auf sich selbst bezogen. Das Wort Ich kommt, könnt ihr mal zählen, ist eine interessante Studie, das Wort Ich kommt in diesem Kapitel mehr als in allen anderen Kapiteln im Römerbrief vor. Ich. Und dagegen dann gegenüber dessen, dann in Kapitel 8, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. In Christus, in Christus, in Christus, in Christus. So, und wenn der Christ auf ich lebt, kommt Folgendes bei raus. Lesen wir am Ende. Kapitel 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Paulus redet von der Misere, die er hat. Das, was ich will, das mache ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Und er spricht davon, dass er sich aus seiner eigenen Kraft nicht selbst helfen kann. Unmöglich. Und das ist auch gut so, dass wir uns nicht selbst helfen können. Das war das, wovor Gott die Israeliten gewarnt hat, bevor sie ins verheißene Land gekommen sind. Wenn ihr dann da gekommen seid und die Feinde vertrieben habt und ihr wohnt in Häusern, die ihr nicht gebaut habt, ihr erntet von Feldern, die ihr nicht bepflanzt habt, dann sagt nicht in euren Herzen, ich habe durch meine eigene Kraft all dies erworben. Und er warnt sie und sagt, ich habe euch das gegeben. Es kommt von mir und nicht von euch. Das Leben eines Heiligen ist das Leben in der Abhängigkeit von Gott. In der festen Gewissheit, alles das, was in mir nicht Sünde ist, kommt von ihm. Amen, Dankeschön. In Christus. Ich danke Gott, Vers 25, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, muss ich nicht mehr im Fleisch leben. Durch Jesus Christus, in ihm, kann ich mir selbst sterben. Durch Jesus Christus, in ihm, bin ich fähig, das Kreuz zu tragen. Es ist in Christus, dass wir mit Christus begraben sind. Es ist in Christus, dass wir mit Christus auferstehen. Es ist in Christus, dass wir mit ihm leben. Niemals nie getrennt von Christus. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Ich habe es Margret hat es schon gelesen, ich habe es ihr gegeben. Das heißt, sie fanden neues Leben. Sie fanden neues Leben. Kostet antiquarisch im Internet 3-4 Euro. Sie fanden neues Leben. Berichtet einzig und allein von Menschen, von Zeugnissen von Menschen, die das erlebt haben. Nicht ich, sondern Christus. Und da heißt es dann, auf einmal erkannte ich, ich glaube Hudson Taylor hat das gesagt, auf einmal erkannte ich, wenn ich am Weinstock bin, ist Jesus alles. Jesus ist der Weinstock, Jesus ist die Rebe, Jesus ist die Wurzel, Jesus sind die Blätter, Jesus ist die Luft, Jesus ist das Wasser, Jesus ist die Sonne, alles ist Christus. Christus ist alles und in allen. Das ist die große Offenbarung von Paulus. Wo er dann im Epheser, ich habe gerade Epheser gelesen, sagt in Epheser 3, ja, ihr könnt ja oben lesen, dass ich ein bisschen Einsicht habe in das Geheimnis Gottes. Ja, wenn du dann liest, Kapitel 1, Kapitel 2 vom Epheserbrief, du denkst, das ist so eine Fülle von Information und Tiefe, ja. Da sind 10 Verse im Griechischen ein Satz. Und das ist eigentlich unmöglich, das korrekt zu übersetzen. So eine Tiefe, so eine Fülle in jedem Wort steckt ein Gewicht drin, weil er, und alles geht nur um das eine Thema, in Christus. Epheser 1, Vers 3. Ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Nicht in dir, nicht in dem, was du tust, nicht in dem dir jemand die Hände auflegt, sondern in dem du in ihm bist. Auch nicht, indem du den Zehnten gibst. Auch nicht, indem du den Armen was zu essen gibst. Nichts davon spielt dabei eine Rolle. Du bist gesegnet, weil du in ihm bist. Er ist die Quelle allen Segens. Und wenn du gesegnet sein willst, und ich hoffe, das wollen wir alle, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Wirklich ein ernstes Problem. Wenn du gesegnet sein willst, dann gebe ich dir einen Tipp, werde dein eigenes Selbstleben los. Nimm das Kreuz und finde dich selbst in Christus wieder. Römer 13, Vers 14. Ein paar Seiten vorblättern. Zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Um nicht der Begierde des Fleisches ausgeliefert zu sein, ziehen wir den Herrn Jesus Christus an. Er umgibt uns, er bewahrt uns, er macht möglich, dass wir ein heiliges Leben leben können. Er macht es möglich, dass wir nicht ausrasten, wenn unsere Triggerpunkte getriggert werden. Er macht es möglich, dass wir ruhig und sanft bleiben innerhalb von Anfeindung. Er macht es möglich, dass wir trotz unserer Verletzungen, unserer schwierigen Vergangenheit, ganze heile Persönlichkeiten werden. Es ist Jesus. In ihm. Ich habe ja noch ein paar andere Bibelstellen. Kolosser 3, Vers 9 und 10. Lügt einander nicht an. Ja, bitte, macht es bitte nicht. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, das ist Jesus selbst, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich lege den alten Menschen ab und dann laufe ich nicht nackt rum und bin auf mich selbst angewiesen, sondern ich ziehe den neuen Menschen an. Alles gut, kein Problem. Wir laufen öfters Babys lang. Ich ziehe den neuen Menschen an. Jesus selbst. Und der wird erneuert. Das heißt, wir verändern uns zum Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, wir spiegeln ihn wieder, indem wir ihn anziehen. Offensichtlich hat es da nicht mit Kleidung und einer schicken Krawatte zu tun, sondern es hat mit dem inwendigen Menschen zu tun. Ich übergebe mich in ihn hinein. Es ist in Christus. Noch schnell die letzte Bibelstelle zu dem Thema und dann gehen wir weiter. Epheser 4, Vers 24. Das ist auch so ein Satz, der über 5 Verse geht. Ich lese noch den letzten Teil. Und den neuen Menschen, also Vers 22, ausgezogen den Menschen. Vers 23, wir erneuern unser Denken. Und Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. In Christus ist wahrhafte Gerechtigkeit und Heiligkeit. Im Kolosser 1 heißt es, er hat uns gerettet, um uns tadellos und unsträflich vor ihn hinzustellen. In Christus können wir unser eigenes Leben verleugnen und ein heiliges Leben leben. Und der Hauptgrund dafür ist nicht, damit du ein besseres Bild abgibst für die Menschen um dich herum. Der Hauptgrund ist nicht, damit du endlich mal deine Macken los wirst oder deine Zigarettenabhängigkeit, wo die so viel Geld verschwendet oder sowas. Der Hauptgrund ist, dass du Gott Ehre bringen kannst. Dass du zu seiner Herrlichkeit leben kannst. Und das geht nur in Christus. Es gibt nur eine einzige Person, jemals, über die Gott mit hörbarer Stimme ausgerufen hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Auch bei einer Taufe, war auch ein Taufgottesdienst. Stellt euch mal vor, eine hörbare Stimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, wenn Gott an uns Wohlgefallen finden möchte, setzt er uns in seinen Sohn hinein. Wir können nicht Gott wohlgefällig leben. Du wirst versagen, aber in ihm gefunden. Heiligkeit, Unsträflichkeit, Tadellosigkeit. Deswegen ist die Herausforderung nicht tadellos zu sein oder unsträflich oder heilig zu sein, sondern die Herausforderung ist, in ihm zu sein, in ihm zu bleiben. Danke, Jesus. Wenn du schockiert bist über deine eigene Sünde und du denkst, nachdem du gesündigt hast und gefallen bist oder einen Tag später und denkst, wie konnte mir das nur passieren? Wie kann das nur gewesen sein? Das war die große Frage von David. Psalm 51. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Wie konnte das nur passieren, dass ich nicht auf dem Weg der Geradheit weitergelaufen bin? Wie konnte das nur passieren? Warum habe ich das Potenzial, so etwas Schlimmes zu tun? Der einzige Grund, weshalb wir sowas denken, ist, weil wir noch nicht davon überzeugt sind, dass wir es nicht können. Wir sind geschockt über unsere Sünde, aber glaubt mir, Gott war nicht, was der David da gemacht hat, das hat mich ja sowas von überrascht. Also jetzt muss ich erstmal das verdauen und runterschlucken, bevor ich überhaupt irgendwie wieder drüber nachdenke, ob ich gnädig sein kann. Da muss ich erstmal drüber wegkommen. Das macht Gott nicht. Gott ist nicht überrascht von deiner Sünde. Der einzige Grund, weshalb du überrascht bist, ist, weil du dachtest, du wärst besser. Für den einen ist das Balsam für die Seele und für den anderen ist es der Horror für den Stolz. So, in ihm ist alles das, was wir brauchen. In ihm, in Jesus, ist das Leben. In Jesus. In Jesus können wir mit Jesus sterben. In Jesus können wir mit Jesus begraben sein. In Jesus können wir mit Jesus auferstehen. Und Paulus geht noch weiter in Epheser Kapitel 1, Vers 20. In Jesus sind wir mit Jesus an himmlische Orte versetzt. Hoch über Mächte und Gewalten. Und das ist jetzt nicht Grund für uns, ach dieser Teufel, ach die Dämonen. Nein, es ist ein Grund für uns, unsere Abhängigkeit zu Christus zu erkennen und zu wissen, der einzige Grund, weshalb ich Autorität über Dämonen habe, ist, weil ich in Christus bin. Er ist der, der mir Autorität verleiht. Lukas Kapitel 11. Die Jünger kommen zurück. Halle, die 70, ja? Meister, sogar die Dämonen sind uns untertan. Wir haben geboten in deinem Namen und dann sind sie ausgefahren mit viel Schreien und wir standen da als diejenigen, die die Autorität haben. Authority. Und dann sagt Jesus, Es stimmt, ich habe den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und die alle, ja, Schlangen und Skorpione zertreten. Und dann sagt er, aber freut euch nicht darüber. Ja, dieses, von einer großen Freude hin zu einem, ich soll mich nicht darüber freuen, dass ich Dämonen austreiben kann? Und Jesus sagt, freut euch nicht darüber, freut euch, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Ihr seid in Christus. Freut euch über euer Heil in ihm. Das Schöne ist, wenn wir wissen, wenn wir wirklich uns dieser Abhängigkeit bewusst sind, und das ist ein Leben in Christus, ist ein Leben in Abhängigkeit. Der Sieg, den wir haben, ist ein Sieg in Abhängigkeit. Wir selbst sind nicht die Sieger. Wir triumphieren in ihm. 1. Korinther 15, Vers 50. Gepriesen sei Gott, der Vater, der uns alle Zeit den Sieg gibt. Jetzt fange ich an zu schreien. In unserem Herrn Jesus Christus. 2. Korinther Kapitel 4. Gepriesen sei Gott, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und den Ort seiner Erkenntnis an allen Orten strömen lässt. Es ist in Christus. Das Leben in Christus ist ein Leben in Abhängigkeit. Das Leben in Christus ist ein Leben in Bedürftigkeit. Das war das Problem, das hauptsächliche Problem von der Gemeinde in Laodicea. Die haben den Kolosserbrief gelesen. Woher weiß ich das? Weil im Kolosserbrief steht, lest das auch den Geschwistern in Laodicea vor. Die haben den Brief gelesen, aha, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Die Fülle. Wir sind reich. Wir haben alles. Uns fehlt es an nichts. Und das ist ihnen zur Tücke geworden. Deswegen muss Geistliches geistlich interpretiert werden. Deswegen muss der Text im Zusammenhang gesehen werden. Deswegen muss die Schrift als Kontext, als Gesamtes gesehen werden. Sonst ist es gefährlich, ein gefährliches Buch. Ah, ich bin zur Fülle gebracht in ihm. Wow, ich habe die Fülle, ich habe alles. Ich. Und dann sagt Christus in Offenbarung Kapitel 3, ihr in Laodicea, ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht heiß, ihr seid lauwarm. Und deswegen werde ich euch ausspeien aus meinem Mund, weil... Jetzt kommt der Grund, weshalb sie lauwarm waren. Weil ihr sagt, wir sind reich. Wir haben alles. Du weißt nicht, dass du arm, blind, bloß, dass du nackt bist, dass du bedürftig bist. Das Leben in Christus ist ein Leben in Bedürftigkeit, ist ein Leben in Armut. Glückselig sind die, geistlich arm sind. Wir können nicht Schriftstellen von den Paulusbriefen nehmen und damit die, da gibt es Bibelvers Wrestling und es gibt einen harten Kampf und am Ende ist die Seligpreisung unten und Paulus hat gewonnen. Das ist völliger Quatsch, aber das ist das, was Christen machen. Christus sagt, glückselig sind die Armen im Geist. Das ist so. Wenn Paulus etwas scheinbar anderes sagt, dann fange ich nicht an, Bibelvers-Wrestling zu spielen, sondern dann sage ich, Heiliger Geist, erkläre es mir. Öffne mir die Herzensaugen. Und dann siehst du, dass der Reiche nicht ich bin, sondern Christus. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Punkt 2. Der erste Punkt war in Christus, der zweite Punkt war im Glauben. Diese drei Punkte überschneiden sich, deshalb ist es schwer, also ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen nochmal sagen oder auf eine andere Weise sagen, die aber eigentlich denselben Punkt betreffen. Weil in Christus können wir ja nur sein, wenn wir im Glauben sind. Lass uns mal Galater Kapitel 2 aufschlagen, den Vers, den wir vorhin schon gelesen haben. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem amerikanischen Propheten. Das erste fand ich da ganz gut, da habe ich mir den zweiten Teil geholt. oder war das sogar am ersten? Ich weiß nicht mehr genau. Da wurde dieser Vers als eine Stufe beschrieben, die ich erreiche. Das heißt, ich gehe ein Stück mit Jesus und irgendwann, wenn ich eine gewisse Reife erreicht habe, bin ich auf Galater 2, Vers 20. Und ab dann geht's weiter. Ja, da wurde so ein Berg beschrieben und dann da mit dieser Rüstung und ich weiß nicht mehr genau, es ist 10 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Das ist keine Stufe, die du irgendwann mal erreichst. Galater 2, Vers 20 ist heute, jetzt in diesem Moment, gerade eben, zugänglich. Die Frage ist, wie ist dein Herz beschaffen? Was glaubst du, wem vertraust du? Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Er beschreibt hier jetzt die unsichtbare Ebene, was mit unserem inwendigen Menschen passiert, wenn wir uns eins machen mit Christus und seinem Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, das war die eine Kurve und dann unten der Tod und nun lebe ich. Mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm in den Tod gegangen. Ich habe, bin verwachsen, Römer 6, verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt, durch diese Kreuzigung, durch diesen Tod, lebe ich. Und jetzt erklärt Paulus, was er meint. Aber nicht mehr ich selbst. Nicht mehr ich bin der Lebendige. Nicht mehr mein Selbstleben, mein Seelenleben, was auf sich selbst beruht und auf sich selbst vertraut und aus der eigenen Kraft heraus lebt. Nicht mehr dieses Ich, nicht mehr dieses Selbst, weil das ist ja mit Christus gekreuzigt. Sondern Christus lebt in mir. Durch den Tod des Eigenlebens, des Selbst, werde ich gefunden in Christus. Und dann sagt er weiter, das könnte Leute verwirren, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Er meint damit nicht, ich fange an, seelisch und fleischlich zu werden und fange an zu sündigen und versuche, damit irgendwie durchzukommen. Das ist nicht das, was er meint, sondern was ich jetzt im Fleisch lebe. Das heißt, er bringt das Ganze weg von der geistlichen Ebene auf die natürliche Ebene. Was ich jetzt im Hier und Jetzt, quasi auf der Ebene des Fleisches, der Sichtbaren, des Hörbaren, was ich jetzt hier lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Das Wort Glauben bedeutet Vertrauen. Vertrauen. Das Problem ist, in unserer Gesellschaft wird das Wort Glauben auf Informationen bezogen. Ja, ich glaube, dass es heute noch mehr schneien wird. So, ich glaube dem Wetterbericht oder ich glaube, keine Ahnung, ich glaube Informationen. Das ist aber nicht, wie das Wort in der Bibel verwendet wird, sondern da bezieht sich der Glaube immer auf eine Person. Deshalb ist eine Person glaubwürdig. Man kann nicht zu einer Information sagen oder, ach, ich glaube, das habe ich vergessen. So, keine Ahnung, ich glaube, also irgendwie, dann ist das so eine vage Annahme, das hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Wenn ich Glauben habe, glaube ich einer Person. Paulus sagt zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, da sagt er zu ihm, krieg den genauen Wortsatz nicht mehr hin, ich müsste es jetzt raussuchen. Denn du weißt, an wen du geglaubt hast. Nicht an was du geglaubt hast, an das Glaubensbekenntnis, an das Apostolische, sondern an wen du geglaubt hast. Unser Glaube richtet sich auf eine Person. Das Leben, das gekreuzigte Leben, was ein Auferstehungsleben ist, können wir nur leben im Vertrauen auf Christus. Wenn wir mal den Philipperbrief aufschlagen, Kapitel 3. Philipperbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe. Paulus öffnet hier sein Herz und gibt Einblick, wie in meiner Meinung nach keinem anderen Brief, was ihn bewegt und was ihn antreibt. Und in Kapitel 3 heißt es, ab Vers 7, aber was mir Gewinn war, Elberfelder sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Verlust oder für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, Straßenkot, damit ich Christus gewinne. So, er sagt, er hat die Erkenntnis Gottes gesehen. Alles, was ihm Gewinn war, erachtet er für Schaden, für Dreck. Das, was er vorher, wow, toll fand, wird jetzt unnötiger Ballast, den es abzuwerfen gilt. Warum? Weil er Christus gewinnen möchte. Am Ende von Vers 8, damit ich Christus gewinne. Und jetzt Vers 9. Und in ihm gefunden werde. Und jetzt kommt die Antwort. Wie wirst du in Christus gefunden? Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Du wirst in Christus gefunden, wenn du ihm vertraust. Ihm vertrauen heißt nicht irgendwas in Gebet nachplappern bei irgendeinem evangelistischen Gottesdienst, sondern ihm vertrauen bedeutet tagtäglich, dich auf ihn zu werfen und zu sagen, mein Leben hängt von dir ab. Dass ich heute nicht rausgehe und anfange zu sündigen, was auch immer für eine Richtung, das hängt von deinem Beistand ab. Dass mein Herz weich bleibt gegenüber denen, die mich anfeinden, hängt von dir ab, Jesus. Du wirkst es in mir. Ich vertraue dir. Tagtäglich. Nicht indem ich einmal ein Übergabegebet gesprochen habe. Ein tagtägliches Vertrauen auf ihn. Demgegenüber ist das Vertrauen auf das Selbst. Wir denken, ach ja, das hier, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, na, da glaube ich ja eh nicht dran an das Gesetz, das war ja damals für die Juden da, das spielt für mich keine Rolle. Der Punkt ist hier nicht das Gesetz, sondern der Punkt ist die eigene Gerechtigkeit. Ob die aus dem Gesetz kommt oder aus dem moralischen Gesetz, was du in deiner Gesellschaft bekommen hast, spielt keine Rolle. Es ist deine Gerechtigkeit. Die gilt für Gott nichts. All unsere Gerechtigkeit, sagt Jesaja, ist ein schmutziges, ein beflecktes Gewand. So, in Christus, wenn wir an ihn glauben, werden wir in ihm gefunden. Wir vertrauen ihm, dass er alles das hat, was ich brauche, um nicht von ihm wegzulaufen. Dass er alles das hat, was ich brauche, um nicht zu sündigen. Dass er alles das hat, was ich brauche, um Zeugnis zu sein für diese Welt. Dass er alles das hat, was ich brauche, um mit meiner Frau und meinen Kindern gottgemäß umzugehen. Und ich vertraue ihm, dass er alles das hat, was ich brauche, um diesen wilden Haufen hier zu leiten. Danke, Jesus. Möge Gott bewahren, dass ich jemals von diesem Glauben abfalle. Halleluja. Denn wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Werk. Danke, Jesus. Er wirkt es in uns. Wir vertrauen ihm. Philipper 1, bleib mal im selben Brief. Paulus redet da ziemlich viel darüber. Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Halleluja. Er hat in euch ein gutes Werk angefangen. Er wird es vollenden. Vertraue ihm. Wirf dich auf ihn. Guck nicht so sehr auf deine Unfähigkeit. Also es ist dir wichtig, dass du dir deiner Unfähigkeit bewusst wirst, aber wenn du wegen deiner Unfähigkeit nur noch auf deine Unfähigkeit guckst, das ist ein Trick vom Feind. So, da gibt es zwei Seiten, auf denen wir ja, vom Sattel rutschen können. Auf der einen Seite ist dieses, ich bin so unfähig, ich kann nichts. Und anstatt zu Christus zu schauen, jammern wir im Selbstmitleid und dann kommen Dämonen und trösten uns, ja, das stimmt, du bist ganz unfähig. Du kannst gar nichts. Und die andere Seite ist, ich kann alles. Ich bin befreit worden, damit ich jetzt Zeugnis gebe und ich erober die Welt für Jesus. So, wir müssen uns da irgendwo in der Mitte einpegeln. Wir wissen, dass wir nichts können. Wir wissen, dass wir das nicht können, aber dass Christus es kann. Wir vertrauen ihm. Er hat ein gutes Werk in uns angefangen und er wird es vollenden. Glaub ihm doch. Vertraue ihm doch. Sag doch mal morgens, nimm doch diese Bibelverse mal, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Nimm doch diese Bibelverse mal morgens zur Hand. Du bist aufgewacht, warst gerade auf dem Klo, hast dich frisch gemacht. Sag so, jetzt nehme ich mir diese Bibelverse und sag, Herr, du hast in mir ein gutes Werk angefangen und du wirst es vollenden. Und heute werde ich erleben, dass du in mir etwas wirkst, was ich selber nicht tun kann. Und was wirkt er? Philipper Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Du willst Gott wohlgefallen? Du willst ihm gefallen? Du willst zu seiner Ehre leben? Dann lass ihn ran an dein Herz. Lass es ihn doch in dir drin wirken. Das kommt nicht automatisch und auf einmal morgens wachst du auf und du bist die heiligste Person auf Erden. Das kommt, indem wir immer wieder aktiv diesen Vertrauensschritt gehen und im Herzen oder laut sagen, ich vertraue dir, Jesus. Bewirke doch, dass ich will, weil ich will nicht, mein Fleisch will nicht. Bewirke doch das Vollbringen, dass wenn ich es will, wenn diese Gnade in mir hineingelegt wurde, dass ich es dann vollbringe, dass ich es tue, dass ich den Mut habe, dass ich ausharre, dass ich durchhalte und es zu Ende bringe. Als letzte Schriftstelle zu diesem Punkt, Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, jetzt kommt ein Komma, das ist jetzt auch wieder so ein Schachtelsatz, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, das ist Jesus. Er, dieser Gott des Friedens, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Als ich das erste Mal gesehen habe und Gott mir da den Schleier weggenommen hat und ich gesehen hatte, das, was ihm wohlgefällt, tut er selbst in mir. Da fällt erstmal der ganze Stress ab und dieses, ich muss das schaffen, ich muss das erfüllen, ich muss das irgendwie beweisen. Er wirkt es in mir. Ich vertraue ihm. Das ist der Segen des neuen Bundes. Hesekiel 36, Jeremia 31, Jeremia 32. Er nimmt das steinerne Herz aus unserem Fleisch heraus und gibt uns ein fleischernes Herz. Und gemäß 2. Korinther Kapitel 3 oder 4 schreibt er auf dieses fleischerne Herz die Worte Christi. Und wir werden zu einem Brief. Er legt die Furcht vor ihm, die Furcht Gottes. Das ist das Einzige, was uns vor Sünde bewahrt, ist Furcht Gottes. Das legt er in uns hinein. Er schreibt seine Gebote auf unsere Herzenstafel. Vertraue ihm doch, dass er es tut. Lass ihn doch ran. Geh doch aktiv diesen Schritt. wie gesagt, es geht nicht um eine einmalige Sache und dann hast du eine Flatrate, sondern es ist ein Leben in Abhängigkeit, alltäglich. Das ist ein Leben des Sieges und ein Leben der Freude und ein Leben der Trauer. Beides. Der Christ vereint alle möglichen Gegensätze, die man sich vorstellen kann, in sich. Tod, Leben, Trauer, Freude, Abhängigkeit, Freiheit, Gesetz, Freiheit, Gerechtigkeit und Gnade sind Gegensatz. In ihm, sagt der Psalmist, haben sich Gerechtigkeit und Gnade geküsst. Wir vertrauen ihm. Jetzt Punkt 3. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Punkt 1 war in Christus, Punkt 2 war im Glauben, Punkt 3 ist im Geist. Alles das, was wir gerade besprochen haben, dass wir in Christus sind und dass wir ihm vertrauen, all diese Dinge bewirkt der Heilige Geist. Das ist der Unterpfand, den wir bekommen haben, eine Anzahlung. Ich hoffe, du kommst nicht nach deinem Tod an der Himmelspforte an und hast deine Anzahlung nicht dabei. Da wirst du nämlich nicht reingelassen. Wir haben die Anzahlung in uns, inwendig drin, den Heiligen Geist. Gott selbst lebt in uns, ohne dass wir explodieren. Das alleine ist schon ein Wunder. Er lebt in uns drin und bewirkt, dass wir ihm gefallen. Er bewirkt, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Hebräer Kapitel 9. Ich lese mal Vers 13 und 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, jetzt wird es ganz verrückt hier, ein Bauernhof, die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dienen könnt. Christus hat sich selbst dargebracht, nicht aus sich selbst, sondern durch den ewigen Geist. Der Geist der Ewigkeit, ewiger Geist, eine Sache. Der Heilige Geist selbst bewirkt in uns, dass wir das Kreuz tragen. Dass wir es tragen wollen und dass wir es tragen. Der Heilige Geist in uns ist der, der unser Beistand ist. Der ist unser Simon von Kyrene, der mit uns das Kreuz nach Golgatha trägt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns ausrüstet. Der von Jesus nimmt, um es uns zu offenbaren. Lass uns mal Offenbarung, beim Thema Offenbaren sind, Offenbarung Kapitel 19 aufschlagen, Vers 10. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Das ist also ein Engel, der will nicht angebetet werden. Wenn du einen Engel triffst und der hat nichts dagegen, dass du ihn anbetest, dann es ist entweder Gott oder ein Engel des Teufels. Jetzt, wo war ich? Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu, Jesus zu demonstrieren, Jesus zu beweisen in unserem Leben, ist verbunden mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine Prophetie, da musst du keine Prophetiekurse besucht haben, da musst du auch nur nicht mal die Gabe der Prophetie haben, das ist eine Weissagung, die du der Welt liefern kannst. Jesus lebt in mir. Nicht indem ich zuallererst irgendwelche freaky Wunder tue, ja, und Tote auferwecke, sondern zuallererst am Charakter. Meine Sanftmut, meine Demut, meine Liebe, meine Treue, meine Barmherzigkeit. All diese Dinge, die den Charakter Jesu ausmachen. Das zeigst du. Das ist das Zeugnis Jesu. Und das ist eine Prophetie, die können wir alle der Welt geben. So viel wir wollen. Halleluja. So viel er will. Seine Zeugen sein. Geht hin in alle Welt. Apostelgeschichte 1. Und dann sagt Jesus, nicht gebt Zeugnis, sondern seid Zeugen. Bezeugt doch, dass ich lebe. Bezeugt doch, dass ich auferstanden bin. Bezeugt doch, dass ich gekreuzigt wurde für die Sünden der Welt. Bezeugt, dass ich in euch lebe. Der Heilige Geist bewirkt es in uns. Deswegen sagt Jesus, wartet in Jerusalem. Rennt nicht los da zum Missionieren und jetzt gewinne ich win the world for Jesus und ich transformiere die City und was weiß ich nicht alles, sondern warte, bis der Geist aus der Höhe kommt. Es ist der Heilige Geist, der in uns das Zeugnis Jesu bewirkt. Ich habe nichts gegen Wunder und freaky Zeichen und wir können gern unsere Stadt für Jesus gewinnen, bin ich voll dabei. Aber aus der Kraft des Heiligen Geistes. Okay. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Geheimnis. Vater, ich danke dir für die letzten 7 Botschaften, die hier in diesem Raum gehalten wurden. 8 Botschaften, wo wir versucht haben, das zu erläutern, dass wir mit dir gekreuzigt sind und deshalb leben. Herr, ich danke dir, dass wir das Kreuz nicht auf uns selbst nehmen müssen aus unserer eigenen Kraft, sondern dass wir das Kreuz tragen, weil du das Kreuz getragen hast. Der Kreuzesträger wohnt in uns. Danke, Herr, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen müssen, dass wir das irgendwie hinkriegen, sondern dass wir auf dich vertrauen. Und danke, Herr, dass die Kraft nicht aus uns kommt. Wie es geschrieben steht, wir haben diesen Schatz, den Heiligen Geist, in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft aus Gott sei und nicht aus uns. Herr, so soll es auch nicht aus uns sein. Auch heute soll es nicht aus uns sein. Unsere Heiligkeit soll von dir kommen. Unsere Treue soll von dir kommen. Unsere Demut, unsere Langmut, all diese Dinge sollen von dir gewirkt sein. So, wir wollen uns dir wieder neu hingeben. In diesem Vertrauen und wir danken dir, Herr, dass du ein gutes Werk in uns angefangen hast und es vollenden wirst bis auf den Tag Jesu Christi. Der Gott des Friedens wirkt in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Der Gott des Friedens heilige euch völlig und durch möge euer Geist, Seele und Körper bewahrt bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Du bist der, der es in uns tut. Und ich gebe dir dafür allen Lob und einen Dank und ich preise dich, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen.